SRF 1.
Persönlich. Sonja Hasler im Gespräch mit Gästen.
Ja, schönen Sonntagmorgen hier aus der Widmarhalle im Liebefeld bei Bern und ganz herzlich willkommen zum Persönlich, meine Damen und Herren. Ich freue mich auf zwei Gäste, die beide äußerst gewungerig durchs Leben gehen. Ursula Hürzeler, 40 Jahre lang war sie Journalistin bei Schweizer Radio und Fernsehen. Sie hat das Echo der Zeit und 10 vor 10 moderiert. Ursprünglich hat sie jetzt KV gemacht bei einem Unterwäschproduzent. Jetzt ist Ursula Hürzeler pensioniert, hat eine erwachsene Tochter und lebt mit ihrem Mann hier in Bern. Herzlich willkommen. Und Simon Geissbühler, er ist Diplomat im EDA. Er hat schon in verschiedenen Botschaften im Ausland gearbeitet. Er hat auch Reden geschrieben für die ehemalige Bundesrätin Micheline Galmichet. Und er hat ein unerwartetes Talent. Er ist nämlich fünffacher Schweizer Meister im Turmspringen. Der Simon Geissbühler ist 43 und wohnt mit seiner Familie in der Nähe von Bern. Euch guten Morgen, Herr Geissbühler. Herr Geissbühler, ist euch eigentlich die Stimme von der Ursula Hürzeler vertraut? Jetzt habt ihr sie ja schon ein bisschen gehört reden heute Morgen.
Ja, es ist mir, also die Stimme ist mir sehr vertraut. Ich bin ein relativ regelmässiger Radiohörer. Vor allem höre ich gerne natürlich das Echo der Zeit. Aber persönlich habe ich Ursula Hürzeler noch nie gesehen. Das erste Mal. Und es ist natürlich toll, wenn man jetzt irgendwie ein Gesicht sieht, wo irgendwie zu dieser Stimme passt.
Das und ist speziell, habt ihr euch vorher so ein bisschen vorgestellt, wie ich die so aussehen
könnte? Nein, das ist... Nein, nicht wirklich. Das ist noch speziell. Man hat einfach die Stimme. Aber irgendwie, nein, das Gesicht konnte ich mir wirklich nicht können ausmalen.
Dahinter. Und passt es denn jetzt?
Doch, schon.
Das ist absolut, vielleicht ja. Was fällt euch gerade so auf?
Ja, sehr, sehr markante Brille fällt mir
auf. Rote Brille.
Ja.
Und rote Lippenstift dazu.
Genau. Ja.
Ja, gut. Also, sieht eigentlich Frau Hürzeler, der Simon Geissbühler aus, ein bisschen wie ein Diplomat?
Ja.
Ja. Wie sieht so ein Diplomat aus?
Ja, es gibt natürlich ganz unterschiedliche. Also, ich würde jetzt sagen, das Gesicht ist klar. Er hat auch eine Brille, er hat einen 3-Tage-Bart. Das ist ja auch ziemlich in. Er ist ein moderner Diplomat, er hat auch ein modernes Hemd, einen weißen Kragen, nur der Kragen ist weiß. Der Rest ist gemustert, ein bisschen dunkel, mit so mittelblauer Kleidung. Also, ich würde sagen, das Outfit einmal passt und die Ausstrahlung dunkel.
Und so ein bisschen das Pokerface, das ist ein bisschen diplomatisch zurückhaltend, dann sieht er das.
Ja, also es zeichnet sich ab, aber es ist zu früh, zu sagen.
Ja, ist noch zu früh. Wir schauen dann vielleicht am Schluss.
Also was er noch hat, was er relativ selten ist, er hat noch ein Pochettchen.
Ja, das sieht sehr elegant aus. Ist es eigentlich, Herr Geissbühler, schwierig gewesen, diplomatisch zu sein? Oder muss man das eigentlich gar nicht? Ist das ein Klischee?
Ja, es ist manchmal schon schwierig, weil man hat ja eigene politische Überzeugungen oder möchte mal gerne etwas spontan sagen und so, und dann muss man sich manchmal schon ein bisschen zurücknehmen. Also heute Morgen zum Beispiel in dieser Sendung muss ich auch ein bisschen aufpassen, was ich sage.
Oder?
Und ich bin an sich, wie ihr gesagt habt, ein relativ gewundriger Mensch, und gewundrige Menschen sagen, fragen Sachen und sagen Sachen, die vielleicht spontan daherkommen. Und dann muss man immer ein bisschen aufpassen, wenn man als Diplomat da auftritt, dass man nicht zu viel sagt.
Hat es euch auch schon im falschen Moment verjagt und ihr habt auf den Tisch geholt oder so etwas? Oder liegt das denn gar nicht drin?
Ja, nein, das wäre nicht so. Das wäre nicht zu empfehlen.
Okay. Ursula Hürzeler, seit Anfang Jahr seid ihr pensioniert und ihr habt dann in einem Interview gesagt, ich muss jetzt lernen, pensioniert zu sein. Jetzt ist November, könnt ihr schon?
Nein. Nein, aber ich meine, so eine Stiftung geht ja auch länger.
Wir sind die Stifte.
Ja, und also ich würde sagen, mindestens ein Anlehrer wird es. Also etwa 2 Jahre muss man wahrscheinlich rechnen.
Was ist denn schwierig?
Ja, verschiedene Sachen. Aber es ist vor allem, man wird sehr stark, also ich jedenfalls, bin sehr stark auf mich selber zurückgeworfen worden. Das habe ich zwar wollen, aber man muss dann wieder mal herausfinden, ja, was macht mich eigentlich aus, was interessiert mich, was habe ich vorher gemacht, gerne so ein in einem abgesteckten Rahmen. Mhm. Und jetzt muss man sich den Rahmen selber geben.
Also Zeit einteilen?
Ja, nicht nur, auch das, was man macht. Oder? Also ich bin so ein Leistungskind. Ich habe eigentlich immer... wo man mich hingestellt hat oder wo ich mich entschieden habe, habe ich mich eingesetzt und mich engagiert. Und jetzt muss ich selber herausfinden, wo ich mich engagieren und für was. Und zum Beispiel eben darum, Leistungskind. Ich habe eigentlich meistens das gemacht, wo ich nachher auch irgendwie das Gefühl hatte, das nützt jemandem, wenn ich es mache. Und jetzt zum Beispiel, ich tue mich ein bisschen schwer damit, ich würde gerne wieder mich ein bisschen weiterbilden und so. Aber dann denke ich, ja, einfach so für mich. Und dann.
Oder? Ist das also, das Gefühl, dass man nicht mehr so gebraucht wird? Auch?
Ja, das hat sicher auch damit zu tun. Hat sicher auch damit zu tun. Aber es steht nicht im Vordergrund eigentlich.
Ich habe noch einmal gehört, es sei eigenartig für euch, im Kino das erste Mal zu sagen, ich habe den AHV-Ausweis. Stimmt das?
Ja, ganz so, was ich nicht gesagt habe, ich auch gesagt. Ich habe AHV, oder? Ausweis hätte ich jetzt noch nicht sagen ja, das stimmt. Also, eigentlich, es klingt ja blöd, aber eigentlich hätte ich es schon ein Jahr früher sagen können, weil ich habe bis 65 geschafft. Und es ist mir gar nicht in den Sinn gekommen. Es ist absurd. Also, ich sollte ja relativ gut informiert sein. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, solange ich arbeite, schaffe
ich. Ich habe noch nicht AHV.
Ja, so. Ja.
Und ist das ehrlich bei euch? Also, leset ihr immer noch Touren, Zeitungen, hört Radio, schaut Fernsehen? Oder hat ihr das alles runtergefahren, weil ihr jetzt nicht mehr so müssen?
Nein, ich habe es überhaupt nicht runtergefahren.
Das fährt am Morgen um 6 Uhr und hört
ja, zu. Nein, um 6 Uhr. Ich bin nicht so schlimm wie seine Kinder.
Das vor der Sendung.
Aber ich würde sagen, so ab 8 Uhr, halb 9 Uhr, so irgendwann, oder?
Drei Zeitungen?
Wir haben zwei Zeitungen abonniert und dann kommen natürlich noch so ein bisschen Wochenzeitungen. Dann gibt es natürlich noch das Internet. Oder? Ich
gehe zwei, und denken Sie dann nicht immer noch, ja, jetzt könnte ich etwas schaffen mit dem?
Nicht einmal so. Also am Anfang hatte ich das Gefühl, das ist jetzt noch etwas Interessantes, was der oder die sagt. Oder wenn ich natürlich weiss, wenn man moderiert bei mir oder sagt, ist man immer froh, wenn man einen guten Gesprächspartner oder Partnerin hat. Und dann habe ich gedacht, ja, soll ich jetzt denen das sagen und so? Vielleicht haben sie es nicht gesehen. Ja, genau. Dann habe ich gedacht, oh nein, das ist ja grausam. weil wenn man schafft, hat man das eigentlich nicht so gerne, obwohl es manchmal ja noch gut wäre, oder? Also das hatte ich ein bisschen gehabt, aber der Rest, es gibt ja ganz viele Portale, wo man kann, als Journalist oder Journalistin schreiben kann. Und ich habe immer gefunden, ich bin jetzt pensioniert, wenn schon, würde ich dann über andere Sachen schreiben und nicht über das Gleiche, was ich quasi schon früher gemacht habe.
Ihr seid, Simon Geissbühler, weit weg von der Pensionierung. Ihr arbeitet als Diplomat beim ETA, also im Eidgenössischen Departement für Auswärtige Angelegenheiten, in der Abteilung Amerika. Und dort in diesem Amerika ist jetzt diese Woche eine grosse Geschichte passiert. Also es hat einen neuen Präsident gegeben. Was hättet ihr jetzt konkret zu tun gehabt, diese Woche mit dem?
Also wir sind relativ früh am Morgen im Büro gewesen, natürlich am Mittwoch. Ich war um 5 Uhr dort. Meine beiden Mitarbeiter waren die ganze Nacht unterwegs gewesen. Die sind auch an die Wahlparty von der US-Botschaft gegangen in Bern und sind nachher auch ins Büro gekommen. Mein direkt Vorgesetzter war vor der 6 im Büro gewesen. Ja, da haben wir einen intensiven Morgen gehabt, ja. Es geht natürlich darum, die Informationen zu sammeln, zu verarbeiten und dann für unseren Departementschef Herrn Burkhalter, gewisse Unterlagen vorzubereiten. Er hat das natürlich auch mitverfolgt, klar, aber wir haben uns natürlich auf das Szenario auch vorbereitet. Wir haben nicht damit gerechnet, dass der Herr Trump gewählt werden würde.
Wir
waren absolut überrascht gewesen. Nicht unvorbereitet, aber überrascht, weil die Umfragen waren relativ klar gewesen. Die nationalen Umfragen sind gar nicht so wichtig, aber in diesen umstrittenen Bundesstaaten hat es ja relativ klar danach ausgesehen, als würde Frau Clinton gewinnen. Das war eigentlich klar gewesen. Und ich habe immer gesagt, wenn der Herr Trump gewinnen will, dann muss er eigentlich all die umstrittenen Bundesstaaten gewinnen. Und vielleicht sogar noch etwas zusätzlich. Und das hat sich wirklich nicht abgezeichnet. Und das Szenario Trump ist bei uns am Dienstag, am Abend wirklich ganz, ganz weit unten.
Wie fast überall auf der Welt.
Wie überall auf der Welt. Und darum waren wir natürlich auch überrascht gewesen, aber wir sind nicht unvorbereitet gewesen. Wir haben eben schon im Sommer angefangen, uns zu überlegen, was könnte das bedeuten, wenn der Herr Trump gewählt werden würde, was würde das für die Schweiz bedeuten. Und ja, jetzt müssen wir schauen, wie es weitergeht, weil auch das Szenario Trump ist natürlich mit sehr viel Unsicherheit behaftet, weil wir nicht wissen, was sind denn wirklich seine Prioritäten.
Wenn es er schon weiss, vielleicht weiss nicht einmal er.
Genau, also wir wissen wirklich nicht, wo die Reise hergeht. Es kommt jetzt darauf an, wer kommt in das Kabinett, was sind denn wirklich Prioritäten, was war nur eine Wahlkampfrhetorik gewesen. Also im Moment wird sehr viel spekuliert und das wird so weitergehen, wahrscheinlich bis im Januar, aber man muss das...
Mir nimmt es noch ein bisschen konkret Wunder, was da in der Machtzentrale vom Bundeshaus abgegangen ist an diesem Mittwochmorgen. Also, habt ihr konkret für Herrn Burkhalter irgendwie geschafft? Hat ihr dem gesagt, was er dann muss sagen, wenn er vor die Medien tritt zum Beispiel?
Ja, genau. Also, es geht in die Richtung. Also, der Burkhalter weiss ja selber, was er sagen und was nicht. Also,
er könnte ja auch ein bisschen darauf auflöpfen, oder?
Es geht einfach mehr darum, dass man die wichtigsten Punkte noch einmal zusammenstellt, damit er das hat, bevor er die Interview hat gegeben hat. Am Montagmorgen, 7:30 Uhr, hat er, glaube ich, zwei Interviews gegeben. Und dann haben wir im 6:30 Uhr immer ein paar die Speaking Points, also die paar erklärenden Punkte, haben wir ihm geliefert. Und das hat er zum Teil gebraucht, zum Teil nicht. Und das war eine von unseren Aufgaben gewesen. Dann gibt es auch immer ein Glückwunschschreiben vom Bundespräsidenten. Und da haben wir vor allem müssen schauen, dass es am richtigen Moment verschickt wird, oder wenn die Resultate wirklich definitiv sind. Man will ja nicht das
aber geschrieben haben nicht geschickt. Entschuldigung, geschrieben
nicht das ist immer ein Prozess, da schreiben ganz viele Leute mit. Also der ursprüngliche Entwurf war von mir, doch. Aber dann gibt es
natürlich eine Diskussion
über das
Telegramm. Was ist denn in dieser ursprünglichen Version jetzt gestanden? Ja, Dear Mr. Elected President of the United States.
Dear Mr. Trump, genau, das ist die korrekte
Anrede. Dear Mr. Trump.
Dear Mr. Trump, es ist President-elect, aber da redet es Dear Mr. Trump.
Genau. Mhm. Und nachher?
Ja, und dann gratuliert man, das ist selbstverständlich, und sagt, dass man hofft, dass wir zusammenarbeiten in der Zukunft auf der Basis von hoffentlich gemeinsamen Interessen und Werten.
Mhm. Hoffentlich haben Sie geschrieben.
Hopefully.
Nein, wir haben einfach geschrieben, was unsere Werte sind und gehen davon aus, dass wir mit den USA ähnliche Werte teilen. Wir sind ja die bekanntlichsten Sister Republics und wir haben in der Tat sehr viele Gemeinsamkeiten. Und das ist unabhängig von der Person, die im Weissen Haus
ist. Also ist das jetzt nicht schön? Jetzt hat Herr Trump ein Telegramm bekommen, offiziell auch vom Herrn Bundespräsident Schneider-Ammann. Aber unser Gast heute Morgen, der hat das geschrieben. Jawohl.
Und es ist ja, weiss Gott, schon selten, dass man heutzutage Telegramm
schickt. Ja, das habe ich auch gedacht. SMS ging nicht.
Nein, es stimmt eigentlich nicht. Man sagt dann immer noch Glückwunsch Telegramm, aber an sich wird es per E-Mail verschickt und es ist ein Brief. Es ist ein Brief, unterschrieben, und dann wird es gescannt und dann wird es geschickt. Und der Brief wird nachher natürlich noch mit dem Kurier geschickt, aber das ist dann zwei, drei Wochen, kommt er dann in Washington an und wird nachher noch nachgeliefert. Also in dem Sinne ist entscheidend, dass es per E-Mail verschickt ist worden. Und eben, wie gesagt, also noch zum Brief, ich habe den ersten Entwurf geschrieben.
Aber der war sicher schon gut.
Aber es haben noch ganz viele Leute da noch etwas dazu gesagt. Also ich bin dann nicht der alleinige Vater von diesem Brief.
Jetzt seid ihr ja 40 Jahre lang Journalistin gewesen, Ursula Hürzer, Korrespondentin in Deutschland, immer auch am Puls vom Geschehen. Und ihr habt einen Haufen spannende Leute interviewt. Angela Merkel, Indira Gandhi, die damalige indische Premierministerin, der Joschka Fischer, der Harald Juncker. Gibt es eigentlich eine Begegnung, die dir sagen, das vergesse ich nicht mehr?
Ja, es gibt verschiedene Begegnungen natürlich. Und ich habe mir das immer wieder überlegt. Und ich finde es ein bisschen langweilig, aber es war wirklich der Heinrich Böll, der mich am meisten beeindruckt hat.
Grosser Schriftsteller.
International auszeichnet und eine sehr menschliche Person, die sich auch tatkräftig engagiert hat, zum Beispiel für den Herrn Solzhenitsyn. Und ich konnte ihn so ein bisschen begleiten am Anfang. Zuerst so ein bisschen durch Pressekonferenzen, dann nachher hat es dort ja eben im Kalten Krieg die Proteste gegen Mittelstreckenraketen. Dort hat es Besetzungen gegeben, zu Mutlangen, wo er auch war, haben wir uns wieder gesehen. Und am Schluss habe ich ganz überraschenderweise einen Termin bekommen, kurz bevor er gestorben ist, und habe eine Stunde bei ihm daheim mit ihm reden können. Und das war dann ein Interview, wo ich dann nachher noch nicht verarbeitet hatte. Und als er gestorben war, war es natürlich super. Mhm. Und das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Aber ich muss sagen, es gibt viel andere Begegnungen auch.
Gar nicht so die grossen,
ja, Frau, genau, Merkel oder so. Ja, genau. Das wollte ich sagen. Oder? Also, zum Beispiel mit der Frau Merkel konnte ich nur einmal ganz kurz reden. Es ist dort um einen Schriftsteller gegangen, wo sie persönlich auch gekannt hat. Das ist, glaube ich, der Grund, wieso sie überhaupt mit mir geredet hat. Und da kann man zwei, drei Fragen stellen und nachher ist es schon wieder vorbei, oder? Also wir sind da, ich war dort noch beim Fernsehen gewesen, also das hilft auch schon ein bisschen, oder? Aber im Prinzip Schweizer, das ist nicht interessant für sie, oder? Und eigentlich, gerade jetzt Politikerinnen und Politiker, die haben so viele vorgestanzte Antworten. Oder eben, sie haben da die Speaking Points, wie wir gehört haben, die der Herr Geissbühler liefert. Mhm. Oder? Und das ist selten, dass die sich wirklich ernsthaft einlösen. Aber es gibt natürlich schon, zum Beispiel der Helmut Kohl, ich hatte das Glück gehabt, als eine von zwei ausländischen Journalistinnen ihn zu begleiten, als er einmal auf Moskau gegangen ist, einen Staatsbesuch. Und dann im Flugzeug, oder, sind dann nur einfach so Chefredaktoren gewesen, deutsche Chefredaktoren und seine Crew. Und dann nachher, wo man zurückgekommen ist, hat er wirklich seine berühmte Strickjacke hat er angelegt und hat gesagt, ja, kommt, oder? Und dann hat es ein Glas Wein gegeben und dann hat er da relativ sogenannt unter drei, oder? Das dürfen wir dann da nachher nicht brauchen, was er sagt, oder? Aber dann hat er da erzählt, wie er jetzt da seine Partner eingeschätzt hat und über was sie geredet haben, auch so ein bisschen privat und so. Das ist natürlich eindrücklich, wenn man das einmal so erlebt.
Und so direkt. Ich habe beim Echo der Zeit ein bisschen umgefragt, wie war die Ursula Hürzler so als Journalistin?
Wow!
Ja. Und dann haben sie gesagt, sie hat wahnsinnig viel gearbeitet. Und sie ist immer, das war, glaube ich, ihre Leidenschaft, gewesen, mit den Leuten zu reden. Stimmt das?
Ja, das stimmt.
Beides. Viel gearbeitet und immer mit den Leuten gehen.
Ja, das stimmt. Nein, es ist wirklich bei mir so, ich bin ja keine Akademikerin und ich habe weitgehend mir auch mein Wissen ein bisschen erarbeiten müssen. Und mir ist immer wichtig gewesen, und das habe ich eben auch interessant gefunden jetzt bei dieser politischen Diskussion auch zu Amerika, mir hat immer interessiert, was jetzt quasi die Bevölkerung denkt, also die sogenannten normalen Leute. Mhm. Zum Teil vielleicht eben, weil ich von dort her komme, oder? Und zum anderen Teil aber auch, wenn man sich im oberen Level quasi bewegt, oder? Eben mit den Erfolgreichen oder denen, die Macht haben und so. Dann nachher plötzlich gehört man natürlich dort auch ein Stück weit dazu und man kommt dann tatsächlich, muss nicht sein, oder? Kommt man in eine Blase nie.
Dass man und, gar nicht so weiss, was
ja, die, und das ist mir immer wichtig, gewesen, das quasi wieder zu verknüpfen mit dem, wo jetzt dumm gesagt unten läuft, oder? In der Schweiz ist das nicht so gefährlich, aber schon in Deutschland, oder? Zum Beispiel, ich meine, all die Top-Manager, die haben alle, aber auch Gewerkschafter, oder? Die kommen alle mit ihren offiziellen Chauffeuren und Auto zum Beispiel nur schon. Die werden abgeschottet, die haben ganz andere Lebensbereiche,
also
ganz andere
Kontakte.
Und darum war mir das wichtig.
Jetzt erzählt ja, ihr seid raus zu den Leuten, ihr habt fürs Radio geschafft und nachher seid ihr noch zum Fernsehen und habt eine Sendung moderiert, das 10 vor 10, zwei Jahre lang, Ende 90er Jahre. Und dort hat es ja ganz böse Schlagzeilen gegeben. Die Augenbraue der Nation oder die Versprecherkönigin. Wie seid ihr mit dem umgegangen eigentlich?
Ja, das ist natürlich brutal, wobei ich muss ehrlich sagen, ich habe natürlich gewusst, dass das ein Risiko ist. Ich habe einen guten Job gehabt, ich war Inlandchefin, als ich nachher zum Fernsehen bin. Ich konnte wirklich etwas gestalten, aber ich hatte das Gefühl, es muss jetzt etwas passieren, oder? Mhm. Und Amerika hätte mich interessiert, Korrespondentenposten dort, das hat dann nicht funktioniert. Und nachher habe ich das Angebot bekommen vom 10 vor 10 und ich fand, okay. Aber ich wusste, dass es ein Risiko ist, weil ich keine Fernseherfahrung hatte. Also ich war ab und zu mal als Gastauftreter, aber ich hatte keine Fernseherfahrung. Und das ist natürlich dann brutal, wenn sie dann nachher merken, das ist nicht ihr Ding, einfach so in ein Loch einzuschauen, in eine Kamera. Ich habe später
aber für eine, die so ein Leben ist, oder?
Ja, ich habe nachher ja lange auch noch fürs Fernsehen geschafft, aber es war immer mit Leuten gewesen, oder? Zum Beispiel als Gastgeber jetzt so wie Sie oder in einer Runde oder Beiträge machen und so. Das ist etwas ganz anderes, als wenn Sie einfach in einem grossen Studio sitzen und Sie haben quasi nur eben die Kamera vor sich und müssen da reden und ganz locker sein.
Ja, und
das ist nicht meine Art.
Nachher hat er noch die Blüschen anlegen müssen, die ja. Nicht gefallen haben, oder?
Ja, wobei, ich muss sagen, ich habe mich dort zum Teil können durchsetzen, auch dank einer Stylistin, die mittlerweile eine liebe Freundin von mir ist. Wir haben dann so ein Arrangement gemacht, einmal in der Woche so ein richtig schönes Blüschen und sonst geht aber auch ein T-Shirt.
Ja,
das also da sieht man, oder? Sie hat natürlich auch ein T-Shirt, oder?
Ja, ein T-Shirt, ja.
Uh-huh. Und? Bei der Arena?
Habe ich das Blüschen angelegt. Häufiges Blüschen. Ja, genau. Herr Geissbühler, die hat ja auch immer ein bisschen mit Prominenz zu tun. Ihr seid diplomatische Mitarbeiter gewesen, von der Altbundesrätin Micheline Galmiche, hat für sie die Rede geschrieben. Man hat ja immer ein bisschen gehört, das sei jetzt nicht gerade die einfachste. Oder positiv gesagt, eine starke Persönlichkeit, auch ein bisschen eine Diva. Ist ihr das gegangen, ihr zwei? Oder habt ihr das dreimal müssen neu schreiben?
Ja, ich sage gerne etwas zu dem, aber ich möchte noch schnell anknüpfen von dem, was Ursula Hürzler gesagt hat, weil ich finde das extrem wichtig und das ist auch etwas, was Diplomaten betrifft, das rausgeht, zu den Leuten rausgehen. Weil wir haben in der Tat relativ oft mit Ministern zu tun, mit Ministerien zu tun, mit der politischen Elite, in Anführungs- und Schlusszeichen. Man lernt auch sehr viele interessante Leute kennen im Ausland. Aber ich denke, es ist wahnsinnig wichtig, dass man eben rausgeht. Mhm. Dass man nicht nur immer im Büro sitzt oder irgendwelche Einladungen geht, sondern dass man ins Land rausgeht, Leute kennenlernt. Und ich habe das immer so gehandhabt. Also in Rumänien zum Beispiel hat mich extrem die Roma-Thematik interessiert. Ich hatte viele Freunde, Bekannte, die Roma sind. Intellektuelle, aber auch ganz einfache Leute. Ich war oft in diesen Roma-Slums, wirklich die Leute besuchen. Mhm. Ich habe auch in Rumänien habe ich Projekte initiiert für Opfer vom Frauenhandel. Also Frauen, die in der Schweiz unter Verständen sind verschleppt worden und dann zurückgekommen auf Rumänien. Und ich habe dort Projekte gestartet, um die Reintegration von diesen Frauen zu ermöglichen. Und was ich auch immer sehr probiert habe, ist, den Kontakt zu den Universitäten zu haben, zu den Studierenden. Wir haben verschiedene Projekte gemacht in Bezug auf Mitbestimmung, politische Mitbestimmung, direkte Demokratie. Ich habe den Professor Wolf Linder, der mein Professor noch war, in der Uni Bern, eingeladen auf Rumänien und auf Polen. Und da sind wir nicht nur einfach in der Hauptstadt gewesen, sondern sind auch zu kleineren Universitäten gegangen. Und dieser Austausch, der ist sehr, sehr wichtig.
Also die Diplomaten trinken nicht immer Küppli und essen Kaviar,
genau,
oder? Was man vielleicht so ein bisschen meint.
Das ist genau der Punkt, oder, wo ich hier machen will. Ich meine, wir haben relativ viele Einladungen im Ausland, das stimmt, Cocktails und so weiter. Aber was man dort vergisst, ist, dass das Teil der Arbeit ist. Also wenn ihr nach 9 Stunden Arbeit heimkommt und dann müsst ihr euch noch einmal bereit machen, müsst irgendwo herfahren, 1,5 Stunden rumstehen, mit den Leuten reden. Manchmal wäret ihr auch lieber daheim, würdet auf dem Sofa sitzen und würdet irgendwie Fernsehen schauen oder Radio hören oder der Familie etwas machen oder ein Buch schreiben oder weiss nicht was. Mhm. Aber ihr müsst auch rausgehen und die Kontakte knüpfen. Und das ist Teil von unserer Arbeit.
Darf ich noch mal zurückkommen?
Ja, genau.
Zu der Diva.
Genau.
Hat recht wollen ablenken?
Nein, jetzt überhaupt nicht.
Aha, gut. Nein.
Nein, das waren 2,5 extrem interessante, intensive Jahre, als ich bei der Frau Galmiche war. Wir waren dann ein sehr kleiner Stab. Also der Botschafter Balzeretti war mein Chef, der war diplomatischer Berater und ich war der diplomatische Mitarbeiter. Wir waren eigentlich zu zweit. Und mein Chef, der Balzeretti, hat wirklich die Beratungsfunktion gehabt und ich habe mehr so das Backoffice gemacht, Administration, Verwaltung, Sachen vorbereitet, ein bisschen probiert strategisch zu denken und vor allem am Anfang habe ich sehr viele Reden geschrieben. Mhm. Das war eigentlich das, was ich gemacht habe und das war auch der Grund, warum Frau Galmiche wollte, dass ihr diplomatisch Mitarbeiter werden. Und das ist wie bei diesem Telegramm, oder eben kein Telegramm war am Schluss.
Das E-Mail mit dem Brief,
genau. Ist das bei der Rede noch so? Ich meine, es braucht jemanden, der mal ein Konzept macht, der mal etwas schreibt. Aber dann gibt es ganz viele Leute, die da mitarbeiten. Und Frau Galmiche hat relativ viel Wert auf Reden gelegt und hat auch sehr viel selber nachher korrigiert und geschrieben und so. Das hat man dann übersetzen müssen, wenn sie auf Französisch hat reingeschrieben und so. Also das war ein sehr interessanter Prozess. Und für einen jungen Diplomaten ist es natürlich sehr, sehr spannend, so ein Job. Sehr ungewöhnlich, weil das eben nicht nur Außenpolitik ist, eigentlich unsere Kernaufgabe, sondern es ist auch eine politische Aufgabe, sogar eine innenpolitische Aufgabe. Man sieht hier das Gremium rein, jetzt den Bundesrat rein, weil man das auch irgendwie mitbegleitet. Also es war eine sehr spannende, interessante gewesen, auch mit Schwierigkeiten, mit schwierigen Momenten. Aber letztlich bin ich sehr froh, dass ich 2,5 Jahre gemacht habe.
Und ihr seid ja manchmal noch mit auf einer Reise. Ihr habt mir das erzählt, genau. Wo wir uns vorher getroffen haben. Das hat etwas gegeben mit einem Helikopter, der ein bisschen geraucht hat, ist, in Peru.
Also ich bin relativ wenig mit dir unterwegs im Ausland, aber so 2-3 Reisen habe ich gemacht. Und wir haben 2000 und wahrscheinlich 2005 haben wir eine Südamerika-Reise gemacht, wo ich Frau Galmirea begleiten durfte. Und dann hat sie in Lima ein Treffen gehabt mit dem peruanischen Präsident Toledo. Und dann hat ihr am Schluss des Gesprächs gesagt, wann geht ihr auf Machu Picchu? Und dann hat sie gesagt, wir haben keine Zeit, wir haben es nicht eingeplant, wir haben gar keine Transportmittel usw. Und dann hat der Präsident Toledo gesagt, kommt nicht in Frage, wenn ihr nicht auf Machu Picchu geht, das ist eine persönliche Beleidigung. Das ist eine persönliche Beleidigung, ihr geht auf Machu Picchu und ich gebe euch meinen Helikopter. Am nächsten Tag, am Morgen, ist der Helikopter bereitgestanden. Sowjetische Bauart aus den 60er Jahren. Es hat in diesem Helikopter getropft, also es ist nicht übertrieben, es hat wirklich getropft in diesem Helikopter, irgendwie Öl ist da irgendwie abgetropft. Wir sind losgeflogen auf das Machu Picchu hinterher, sind rauf, das war sehr schön, wirklich sehr schön. Nachher, als wir sie runterkamen, sind die Piloten auf dem Helikopter oben gesessen und haben irgendwie an dem Rotor rumgeschraubt. Und nachher hat Frau Galmirea gesagt, besten Dank, aber wir nehmen den Zug. Und das war eine relativ lange Zugreise, aber lustig und schön. Und das war wirklich ein tolles Erlebnis gewesen,
dem Martin. Das ist lustig. Das ist lustig. Ich habe mich plötzlich
mehr ja, nicht Applaus. Ich weiss nicht genau. Ist das für euch, für Frau Galmirea oder für den Helikopter oder so?
Ja, es ist mir aufgefallen, wir haben uns ja nicht gekannt, aber es gibt gewisse Parallelen. Also ich bin auch mit der Bundesrätin Galmirea auf 2-3 Reisen auf Helsinki und auf Bosnien. Sie sind aber zu ihr gekommen, wo ich gerade schon weg bin auf Deutschland. Und später, sie sind ja zu Polen, unter anderem an der Botschaft gewesen. Ich war zeitweise für Polen zuständig gewesen. Aber es hat sich auch wieder nicht ganz gereicht. Es ist einfach immer so ein bisschen parallel. Aber
gut, persönlich bringt die Leute zusammen, dass es mal reicht, oder?
Ja, genau.
Das ist persönlich mit dem Diplomaten und Historiker Simon Geisbühl und der ehemaligen Voice of Echo der Zeit, Radio- und Fernsehjournalistin Ursula Hürzeler. Und jetzt möchte ich etwas mehr erfahren, wo ihr eigentlich herkommt. Ursula Hürzeler, die ist jetzt Zurzach im Kanton Aargau aufgewachsen. Der Vater war Gärtner. Der hat eine Schwester, 3 Brüdchen. Der ist also die älteste von 5. Was habt ihr für Bilder aus dieser Zeit? Ich stelle mir das recht wild vor.
Ja, das war zum Teil natürlich so. Also ich denke, manchmal, aber das wissen wahrscheinlich auch andere, die etwas älter sind, es war natürlich ganz ein anderes Aufwachsen früher. Und eben dort ist Zurzach, jetzt noch Zurzach geheißen, noch nicht Bad Zurzach. Ich muss allerdings auch sagen, das Bad ist neu entdeckt worden, wo sie jetzt hat, wo ich dann 4,5 war. Und wir haben gewohnt in so kleinen Arbeiterhäuschen, würde man heute sagen, so zusammengebaut mit einem anderen. Und ich habe manchmal gedacht, wir sind, ich habe es erst gewusst, wo wir es verkauft haben, wo meine Eltern gestorben sind. Es war 110 Quadratmeter gross gewesen, also insgesamt auf zwei Stück, ja. 7 Leute und es war nahe am Wald gewesen, aber ich habe nie das Gefühl hatte, wir würden beengt jetzt wohnen. Also man hat einfach ganz andere Vorstellungen gehabt über Platz und eben der Wald ist ein Teil vom Spielplatz gsi und der Garten und nebendran hat's Kühe gehabt und man ist Äpfel zusammenlesen und Rüebli, wenn es gärmte Tempur und so ist, geholfen heuen. Ich war sehr aktiv im Blauen Ring und in der Meitlerige.
Und eure Mutter hat euch gesagt, ihr seid das Tagblatt von der Pfauen.
Ja, genau. Das
hat ein bisschen Ursula alles gewusst aus der Nachbarschaft?
Ja, wir sind natürlich auch viel unterwegs gewesen und wir hatten ganz grosse Freiheiten gehabt, als Kind eigentlich, muss man wirklich sagen. Und wenn man umgeht, sind sie nicht gerade alle anzukumpen gekommen. Und es war nicht weit weg vom Zentrum, aber es hatte eben die berühmte Pfauengasse. Dort hatte es eine Frau gehabt und die Frau hat viel aus dem Fenster geschaut und die hat mich immer ausgefragt, wenn sie mich gesehen hat. Mhm. Und ich habe offenbar immer ganz bereitwillig erzählt, was jetzt so geht,
was so läuft,
tut ja. Und so. Ja. Und von dort her ist dann das so ein bisschen gekommen.
Und dann habt ihr ja das KV gemacht bei einem Unterwäschhersteller, bei Triumph. Habt ihr das wollen oder war das eine Pflichtübung gewesen, oder war das wirklich das, was ihr gedacht, jetzt mache ich mal das KV?
Ja, nein, ich bin eben die älteste von 5 Kindern und mein Vater ist so ein bisschen patriarchalisch geprägt gewesen, wenn man das so vorsichtig sagen will. Und er hat natürlich gesagt, ja, Mädchen, oder du heiratest sowieso. Ich wäre eigentlich gerne Lehrerin geworden und weil nachher 3 Brüder gekommen sind, hat man das Gefühl gehabt, ja, einer von denen wird dann wahrscheinlich wenn schon etwas so ein bisschen werden, oder? Und mein zweiter Berufswunsch, wir haben dann so ein bisschen gestritten über das. Meine Lehrer haben sich vor allem noch eingesetzt für mich, aber es hat nichts gefruchtet. Danach ist der zweite Berufswunsch ist eigentlich Buchhändlerin gewesen. Und da hat es aber fast keine Stelle gegeben in der näheren Umgebung. Und dann habe ich eigentlich das gemacht, was mein Vater ursprünglich sehr gerne gemacht hat, nämlich das KV. Mhm. Er hat immer davon geträumt, in einem Reisebüro zu arbeiten und eben mit der KV-Basis. Nachher habe ich gesagt, okay, dann mache ich das. Und ich habe es eigentlich nicht bereut. Also ich habe nachher bereut, dass ich nicht weitergemacht habe. Ich habe dann mal mich so ein bisschen drei verbessern, dass ich Matur und so noch nachhole. Und dann ist aber der Journalismus gekommen und alles durcheinander gebracht. Also das würde ich bereuen, dass ich dann dort nicht das nachgeholt habe. Aber die Lehre selber hat mir
und hat natürlich auch immer die neueste, schönste Unterwäsche gehabt, wahrscheinlich, oder? Das gehört ja dann ein bisschen
dazu. Ja, das ist so. Ja. Und man hat all die schönen Namen gelernt, oder? Doreen zum Beispiel. Das ist so ein,
Was ist das gewesen?
Das war ein Büstenalter, das es immer noch gibt, habe ich letztens gesehen.
Doreen, okay. Und dann seid ihr eben von dort in die Medienwelt gekommen. Ihr seid Redaktionssekretärin vom Aargauer Volksblatt. Habt dann dort auch gearbeitet als Redaktorin. Und seid die erste und einzige Frau gewesen. Und das hat sich ja so ein bisschen durchgezogen. Ihr seid später beim Echo der Zeit seid ihr auch die erste und einzige Frau gewesen. Und die erste, der hat es auch gesagt, die nicht studiert hat. Habt ihr dort euren Platz auch ein bisschen erkämpfen oder habt ihr den gerade gehabt?
Ich hatte eigentlich immer beides gehabt. Auf der einen Seite hat es immer Fan ist jetzt ein grosser Begriff, aber ich habe schon bei der Zeitung, dass ich Redaktorin wurde bei dort, habe ich eigentlich verdankt dem Chefredakteur, der gesagt hat, wenn Sie sich Fräulein Hürzeler nicht bewerben,
das wäre
etwas für Sie. Und hätte ich mich gar nicht getraut. Ich habe das Gefühl gehabt, also eben, ich habe da noch gelernt für die Matur, aber ich habe schon geschrieben, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass Sie es und habe mich dann dort beworben und bin angenommen worden. Und es war auch so beim Echo der Zeit. Ich habe eine Ausbildung gemacht, einen Stage. Und nachher hat der Hans-Peter Born dann mal im Auftrag vom Chef Lang hat, mit mir geredet und hat gesagt, wäre das nicht etwas, wenn du zum Echo der Zeit kommen ich war natürlich total gerührt und auch fasziniert, oder? Und eben dann nachher habe ich immer probiert, die Erwartungen zu erfüllen, die mir gesetzt wird, weil ich habe das immer als extreme Chancen angeschaut. Und so war es eigentlich gewesen, oder? Es war so eine Mischung gewesen. Ich habe mich müssen anstrengen, aber ich habe auch die Chance überhaupt bekommen. Und das war super gewesen. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt heute schaue, wie viele Frauen im Journalismus sind und vor allem auch im Informationsjournalismus, bei den Korrespondentinnen hat es noch ein wenig, aber sonst muss ich sagen, Ich bin begeistert.
Ja, dir, also, super, okay. Und Frauen wie dir haben ja diesen Weg gebahnt, oder? Danke vielmals. Simon Geissbühler, Sie sind in der Nähe von Bern aufgewachsen, zu Herrenschwanden. Ihr habt drei Geschwister, auch ihr seid der Älteste. Was habt ihr so für Erinnerungen an diese Zeit?
Ja, also ich war der Älteste. Ich war, glaube ich, sehr ein fantasievolles Kind gewesen, und ein gewundiges Kind. Es ist lustig, dass ihr den Titel gewählt habt für die heutige Sendung, weil das stimmt wirklich. Wir haben es nicht abgesprochen gehabt. Aber ich glaube, sehr ein gewundiges Kind gewesen, auch das Wissen eigentlich aufgesogen. Und durch das habe ich eigentlich zum Beispiel in der Schule, so in der Primarschule Sek, habe ich eigentlich nie Hausaufgaben machen müssen. Irgendwie alles in der Schule mitbekommen.
Alles reingegangen.
Es ist ganz reingegangen. Und ja, es hat ein bisschen dazu geführt, dass wir schon die anderen Kinder das Gefühl hatten, ich sei so ein bisschen ein Streber, was eigentlich nicht gestimmt hat, weil ich habe viel Sport gemacht, ich habe viele andere Sachen gemacht und einfach Ring gelernt. Und nachher, was noch dazu ist, kam, ich war der Kleinste immer, also in der Primarschule in der Sek, da bin ich wahrscheinlich offenbar, das hat mir meine Mutter gesagt, ja, das irgendwie verdrängt, und ab und zu mal gecancelt worden und so. Und ich war vielleicht schon ein bisschen speziell gewesen. Ich kann mir so ein Beispiel erklären. Wir haben mal in der 5. oder 6. Klasse, also in der Sek, haben wir einen Vortrag halten, mein Hobby. Und das Hobby so von einem 5. oder 6. Klässler ist vielleicht Fußball oder Modelleisenbahn und so. Und mein Hobby war auch Geschichte gewesen. Also ich habe schon in der 3. 4. Klasse hat mich Geschichte wahnsinnig fasziniert. Das hat mit dem Grossvater zu tun gehabt und so.
Der hat mit euch immer Reisli gemacht?
Der hat mit uns Reisli gemacht, so Enkelreisli. Da sind wir einfach alle Woche unterwegs gewesen in der Schweiz. Zum Beispiel das Thema Römer. Dann sind wir überall die römischen Ausgrabungen anschauen, sind die Museen anschauen. Oder Höhlenbewohner war ein anderes Thema gewesen. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und eben, mein Hobby war Geschichte gewesen. Jetzt 20 Minuten da über Geschichte reden, allgemein, ist etwas schwierig. Da musste ich ein Beispiel nehmen. Und ich habe nachher zu diesem Thema, mein Hobby, habe ich einen Vortrag gehalten über den Afghanistan-Krieg. Das ist 1984. Und dann könnt ihr euch vorstellen, dass das bei gewissen Gefährten vielleicht nicht so gut ist angekommen.
Und die sind auch immer über Landkarten knallen. Das hat mich offenbar auch interessiert, oder?
Das ist absolut. Das hat mich wahnsinnig fasziniert. Ja, mit meinem Götti als Elfjähriger habe ich einen Weltatlas bekommen. Den gibt es jetzt noch, also der ist bei uns daheim. Und da konnte ich wirklich also tagelang die Landkarte studieren und so. Und habe mir dann ausgemalt, wie es dort aussieht und wo man dann mal herreisen könnte. Und das ist etwas, was mich wahnsinnig fasziniert hat.
Und? Das müsst ihr noch sagen, da hat er Kreisli gemacht auf dem
Atlas? Das war dann ein bisschen später, so mit 16, 17 im Gymnasium. Da war ich ein ganz begeisterter Leser von Isaac Singer. Das war ein jiddischsprachiger Schriftsteller. 1978 hat er den Nobelpreis bekommen. Und seine Geschichte hat mich absolut fasziniert. Und ich habe auf dem Atlas mit dem Bleistift die Orte umkreiset, die ich dann mal möchte besuchen möchte. Das war im 1984, beziehungsweise ein bisschen später. Also das war noch ein kalter Krieg. Man konnte also nicht so gut in die Regionen reisen, die eben in Polen waren. Und dann habe ich aber auch noch andere Städte umkreist, die etwa 10, 15, die ich mit dem Bleistift umkreist, in der heutigen Ukraine. Und eines von diesen Städten, auch von diesen Städten, da kommt meine Frau her.
Aber ist das nicht rührend?
Also wir haben uns ja 15 Jahre ungefähr nach dem kennengelernt.
Ist Ukrainerin,
aber Aber eins von diesen Kreisli, da kommt meine Frau her. Und das ist wirklich unglaublich. Es ist doch ein bisschen esoterisch fast.
Ja, fast
aber,
ein bisschen, ja.
Gut, ich bin gar nicht auf diesem esoterischen Trip, aber es ist wirklich sehr, sehr speziell. Aber ich hatte einfach wirklich ein grosses Interesse gehabt, eben an Osteuropa und wo andere, vielleicht andere Regionen sich interessieren. Aber ich habe schon als Jugendlicher mich sehr für die Region interessiert.
Und etwas müsst ihr jetzt schon noch sagen. Ich habe das am Anfang gesagt, das Turmspringen. Also, ja, das ist, glaube ich, euer Grossvater, der euch die Leidenschaft auch hat, Bibel, neben der Geschichte.
Genau.
Wie ist das gekommen?
Ja, also der Grossvater war 1948 an den Olympischen Spielen in London als Kunst- und Turmspringer. Das hat es nachher für 48 Jahre nicht mehr gegeben. Also, die Schweiz ist nicht unbedingt so ein Land, wo es viele gute Kunst- und Turmspringer gibt. Und das ist nachher in der Familie so fast eine Art Tradition geworden. Und ich bin nachher auch sehr, sehr aktiv gewesen. Also, ich habe, kann man sagen, Spitzensport betrieben. Ich bin nachher zum Beispiel ein Jahr auf Amerika gegangen, studieren, wobei eigentlich der Grund war, dass ich ein Jahr lang gut trainieren wollte. Und nebenan habe ich nachher noch ein bisschen studiert.
Also Turmspringen, ihr wisst schon, was das ist, oder? 10 Meter und nachher 3. Wie viele Salto hat er geschafft in den besten Zeiten?
Ja, 3,5 Salto vorwärts und 1,5 Salto rückwärts mit 2,5 Schrauben. Genau, so Sachen. Das ist da das, was ich
gemacht habe. Aber das war doch der ultimative Hirsch gewesen, auch bei der Party, oder?
Ja, eben, das war nicht so mein Stil gewesen. Ich habe, also für mich war der Sport vor allem etwas gewesen, irgendwie Streben nach Perfektion. Mhm. Irgendwie den perfekten Sprung herzubringen. Weil der Aufwand im Wasserspringen ist extrem gross. Es ist wahnsinnig viel Training für einen ganz kleinen Moment. So ein Sprung dauert 1,5 Sekunden. Und ihr packt wahnsinnig viel in die 1,5 Sekunden rein. Im Kraftraum, Beweglichkeitstraining, Schnelligkeit, dann Orientierung, Trampoline und so weiter. Das muss alles zusammenpassen in die 1,5 Sekunden. Und ich war also nicht der Typ, der am Sonntagnachmittag ins Schwimmbad gegangen und dann irgendwelche Sprünge dort gezeigt hat. Das ist irgendwie nicht.
Hat mich nicht gestoßen. Die Girls hätten nicht imponieren müssen. Aber was könnt ihr heute noch? Zum Beispiel ja zwei Buben. Ja. Könnt ihr denen noch etwas zeigen heute?
Ja, gut. Also, wenn ich arbeite, also Handstandsalto zum Beispiel, das ist aber noch beeindruckend.
Der Handstand auf dem Sprung.
Genau, auf dem 5 Meter vom Turm. Und dann macht man ein Salto ins Wasser. Oder 1,5 Salto. Also, es ist schon noch etwas da. Aber es ist klar, man wird halt älter.
Kann es schon der Sohn?
Ja. Nein, nicht wirklich.
Also, ein Sohn ist 10 und der andere
ist 2. Das ist noch ein bisschen klein. Und also, ich muss so betonen, also, in unserer Familie war das eine Art Tradition, aber nie etwas, das wir als irgendwie Zwang empfunden haben. Also, von den Eltern war das überhaupt nie so. Im Gegenteil, wahrscheinlich wäre ich noch besser geworden, also noch erfolgreicher, wenn es noch mehr Zwang hätte gegeben, oder Druck. Aber ich habe meine Trainingspläne selber gemacht, ich habe selber entschieden, was ich trainieren und wie und was.
Wann haben Sie denn angefangen?
Ich habe zuerst angefangen Kunstturnen mit 7 und nachher so ab 10 habe ich nachher langsam mehr zum Wasserspringen gewechselt.
Das sind ja mutige Ursula Hürzler. So, der Köpfler ab dem 10 Meter, hat er den je
gemacht?
Also, ist das ja oder nein?
Nein, ich bin nicht so eine Wasserratte. Mhm. Also, ich gehe zwar jetzt schon auch wieder relativ viel schwimmen und so, aber Wasser ist nicht so mein Element. Mhm.
Dann machen die Yoga?
Ja, aber auch eigentlich nur zu Indien.
Mhm. Die gehen viel auf Indien. Das ist, ja, viel Reisen. Was mich noch wundern nimmt, wegen dem Arbeiten und Familie und so. Ihr habt immer geschafft, auch viel geschafft und habt gleichzeitig ja eine Tochter gehabt. Die ist in Deutschland geboren, euer Mann ist Deutscher. Wie habt ihr das gemanagt?
Ja, ein bisschen offenbar, wie bis Diplomaten zum Teil auch.
Die haben so
wenn
angestellt.
Genau. Am Anfang haben wir tatsächlich eine Angestellte gehabt, als ich Korrespondentin war in Berlin. Da haben wir ein Kindermädchen gehabt, das gerade frisch seine Ausbildung gemacht hat. Und sie hat bei uns gewohnt. Bis wir in die Schweiz gekommen sind, das war ein Jahr. Und nachher ist es zum Teil, einmal haben wir eine Kinderfrau gehabt, die selber ein Kind hatte, die alleinerziehend war, die das kombiniert hat mit Arbeit. Und sonst hat es Kindertagesstätten und
Krippen. Aber hättet ihr das manchmal schon hören? Eine Frau gehört eigentlich
ja, mehr. Ja, ich schon. Ja, ich habe es zum Teil schon gehört. Aber jetzt interessanterweise von unserem Kind haben wir es eigentlich nicht so gehört. Und wenn man sie so anschaut, hat man auch nicht das Gefühl, sie haben einen bleibenden Schaden.
Sie sind jetzt hier in der ersten Reihe, sieht eigentlich ganz fröhlich aus, oder? Ja, genau.
Nein, es ist natürlich so. Es war auch noch eine andere Zeit gewesen, oder? Mhm. Und wir hatten auch Glück gehabt mit den Betreuungsmöglichkeiten. Zum Beispiel eben das Tagesheim, wo Anne-Kathrin gegangen ist, dann nachher ab 1. Klasse oder 2. Klasse, da hat sie extrem gefördert. Und sie hat zum Teil auch das noch länger gemacht, als sie eigentlich hätte müssen. Also sie ist bis 15 ist sie noch hingegangen. Und das ist vor allem für ein Einzelkind, denke ich, ist das eine extreme Bereicherung. Und sie hat auch immer noch Freundinnen aus selber Zeit, oder? Vom Anfang her. Und das, denke ich, das ist ein gutes Zeichen.
Simon Geisbühler, es gibt noch eine spannende Ecke in eurer Familiengeschichte. Also, ihr habt kürzlich ein Buch geschrieben über euren Urgrossonkel, der Ernst Geisbühler. Der ist 1889 ausgewandert auf Argentinien. Und ihr habt nach irgendeinem auf seine Spuren gemacht. Wieso habt ihr überhaupt gewusst, dass es den gibt?
Ja, ich habe hier den Stammbaum mitgebracht. Also die Hörerinnen und Hörer sehen ihn natürlich nicht, aber das Publikum. Das ist der Stammbaum von Familie Geissbühler.
Wow, das ist eindrücklich.
Ich kann mich gut erinnern, wenn ich aber bei meinen Grosseltern auf Besuch war, habe ich immer den Stammbaum anschauen. Ich habe ihn grundsätzlich interessant gefunden. Das geht bis irgendwie 1635 zurück. Die Familie Geissbühler kommt aus Memmittal, unser Heimatort ist Lauperswil. Aber eigentlich hat mich vor allem ein Mensch da auf diesem Stammbaum fasziniert. Das ist der Ernst hier, wie er gesagt hat. Der ist 1868 geboren. Und drunter dran steht Farmer Buenos Aires. Das ist alles, was wir gewusst haben, alles, was hier auf diesem Stammbaum steht. Und ich habe wirklich schon als Kind gedacht, das ist irgendein Abenteuer, irgendein Exot. Was ist eigentlich mit dem passiert? Warum ist der auf Argentinien gegangen? Ich habe dann nie Zeit gehabt, dem nachzugehen. Halt Familie, Beruf und viele andere Bücher geschrieben in der Zwischenzeit. Und dann eines Abends, das war am 28. November 2014, also vor ziemlich genau 2 Jahren, habe ich gesagt, jetzt will ich es wissen. Jetzt will ich wissen, was mit dem Mensch passiert ist. Und dann hat die Spurensuche angefangen.
Genau, und wir können uns das nicht im Detail machen. Aber ihr habt nachher ja angefangen zu recherchieren. Ihr habt im Internet geschaut, in der Archiv Passagierliste von Schiffen, die auf Amerika sind. Ihr habt auch einen Kollegen nach geholfen zu Argentinien, der hat Register geschaut in der Schweizer, im Schweizer Konsulat. Und jetzt wollte ich nur noch jetzt landen wir schlussendlich an dem Tag, an dem Moment, wo ihr den gefunden habt und schlussendlich auf dem Grab seid gestanden, irgendeiner Provinz in Argentinien von eurem Urgrossonkel.
Genau.
Mögt ihr euch an diesen Moment besinnen?
Ja, absolut. Also, das ist ja eigentlich das letzte Kapitel des Buches, wo ich dann auf der Spur von diesem Ururgrossonkel die verschiedenen Destinationen besucht habe, wo er gelebt hat in Argentinien. Und am Schluss bin ich in der argentinischen Pampa, 650 Kilometer von Buenos Aires entfernt, in einem Dorf, General de Heza heisst das. Und dort ist das Grab von dem Ernst Geissbühler und von seiner Frau, die auch eine Schweizer Auswandererin war. Und es war unglaublich emotional, weil die Familie hat überhaupt keinen Kontakt mehr gehabt zur Schweiz. Also der Ernst hat den Kontakt vollständig abgebrochen. Wir haben überhaupt nicht gewusst, dass überhaupt eine Familie Geissbühler in Argentinien existiert. Und sie haben auch von uns nichts gewusst. Und dann dort stehen, an dem Grab, war unglaublich emotional. Und vor allem in diesem Dorf, in diesem General de Heza, gibt es 5, 6 Familien mit dem Namen Geissbühler. Das sind alles Nachkommen von diesem Ernst Geissbühler, also Verwandte.
Tante Rosana,
genau, Tante Rosana, sie ist die erste nach 126 Jahren, nachdem er ausgewandert ist, als zurück in die Schweiz kam und hier war und die Schweiz angeschaut hat. Und wir waren in Lauperswil, wir waren in Studen, weil die Familie nachher aus dem Emmental ins Seeland gezogen ist. Und das ist wirklich unglaublich emotional. Und sehr spannend auch, weil eigentlich haben die Leute, die haben nicht mehr Schweizerisches als ich. Also gut, da können wir eine lange Diskussion haben, was ist der Schweizerisch, genau. Oder? Aber man stellt sich oft vor, so Schweizer Auswanderer, die sind nach Generationen, reden die noch Deutsch und haben Schweizer Fähnchen und feiern den ersten
August. Essen Fondue den ganzen Tag.
Genau, und das ist überhaupt nicht der Fall. Und das hat mich zuerst fast ein bisschen enttäuscht. Aber nachher habe ich eigentlich gemerkt, eigentlich ist das super. Das ist der Ernst hat den argentinischen Traum gelebt. Das war sein argentinischer Traum und er wollte, dass seine Kinder Argentinier sind und nicht Schweizer. Und es ist spannend, weil wir erwarten von Leuten, die hierher kommen, dass sie sich integrieren, dass sie irgendwie auch sich anpassen. Aber von unseren Auswanderern haben wir das Gefühl, sie müssen noch über Generationen Schweizer bleiben.
Ja, das stimmt.
Und er ist eigentlich ein perfektes Beispiel von dem argentinischen, das ist nicht der amerikanische, sondern der argentinische Traum gewesen. Und das ist wirklich eine sehr emotionale Geschichte, wo mich stark berührt hat. Und wo ich glaube, dass so viele andere Leute sich mit dem identifizieren können, weil wir haben ja alle, oder fast alle irgendwo im Stammbaum, wahrscheinlich einen Auswanderer oder jemand, der in die Schweiz kam. Also ich glaube, es ist eine Geschichte, die nachvollziehbar ist.
Habt ihr so eine Ecke, Ursula Hürzler, in eurer Familiengeschichte? Oder vielleicht wisst ihr es noch nicht?
Also wir hatten auch einen Stammbaum mal gehabt, wo aber ein Cousin von mir mal angefangen hat. Und, also der ist natürlich viel kleiner, oder? Also da hat's, meine Mutter ist vom Schwarzwald. Also wenn man
ja, immerhin.
Sie hat sich auch perfekt integriert. Also ich habe nie gemerkt, dass sie überhaupt nicht Schweizerdeutsch geredet hat. Also insofern, ja, das ist jetzt ein ganz kleiner Rahmen.
Gut, wir sind schon fast am Schluss von dieser Sendung. Ursula Hürzler, es nimmt mich Wunder. Ihr könnt ja jetzt machen, was ihr wollt. Ihr seid pensioniert. Was habt ihr gerade so für Pläne?
Also im Moment bin ich gerade eben dran, mich da ein bisschen reinzuknüllen in ein Hilfswerk, wo in Indien hauptsächlich psychisch kranken Frauen hilft. Mhm. Zum Teil, die verstoßen worden sind und so. Das ist etwas, was mich jetzt sehr, sehr fasziniert und wo ich das Gefühl habe, das bringt etwas, wirklich sich einzusetzen. Dann habe ich angefangen, Flüchtlingen Deutschunterricht zu geben, also so als Hilfsassistentin, was eine extreme Herausforderung ist. Und ich glaube, das sind jetzt mal die beiden Sachen, die ich jetzt im engeren Sinne mal...
Und dann jasset ihr ja zwischen
noch ein bisschen reisen.
Und Simon Geissbühler, auf was freut ihr euch gerade am meisten?
Ja, also ich hoffe, dass ich relativ schnell weiss, wo es hergeht. Nächstes Jahr. Das ist jetzt wieder
für die Zeit. Geht wieder ins Ausland.
Genau, jetzt, nächstes Jahr haben wir dann 4 Jahre. Und bis jetzt gibt es noch keinen Entscheid. Ich hoffe, dass das in den nächsten Tagen erfolgt, weil es ist immer so eine Unsicherheit, wenn man nicht weiss, wo geht es her und so.
Wenn ihr jetzt könntet, mit dem Finger schnippen, wo dürft sie?
Ja, gut, also einfach von meiner Erfahrung her.
USA?
USA, überhaupt Amerika, oder dann bei anderen, der andere Schwerpunkt ist Osteuropa, post-sowjetischer Raum, weil auch Russisch, Ukrainisch und Polnisch kann. Aber so, das sind die zwei grossen Räume, also Nordamerika und Osteuropa, da würde ich sicher
nicht Nein sagen.
Argentinien ist halt ein sehr beliebter und sehr wichtiger Posten, das ist dann vielleicht für später mal in der Karriere.
Gut, was ihr auch immer anpackt, ich glaube, wir alle hier in der Widmarhalle im Liebefeld und daheim, wir wünschen euch nur alles Gute, Ursula Hürzler, Simon Geissbühler, danke sehr herzlich, dass ihr aus eurem Leben erzählt habt und euch allen hier und daheim am Radio wünsche ich einen schönen Sonntag. Auf Wiedersehen miteinander. Danke vielmals.
Das war es persönlich direkt aus der Widmarhalle Liebefeld zu Bern. Und da waren Gäste bei Sonja Hasler, Ursula Hürzler, ehemalige Radio- und Fernsehjournalistin, und Simon Geissbühler, Diplomat und Buchautor. Technik Severin Bucher und Franziska Rüttimann. Eine Schlossherrin ist zu Gast im «Persönlich» heute in einer Woche. Der persönliche Moderator Dani Vorler hat Helene von Gugelberg eingeladen und Mario Pacchioli, er ist Musiker und Schauspieler. Vielleicht erinnern Sie sich, der Bündner war bei der ersten Staffel von der Castingshow «Music Star» dabei. Die Runde die trifft sich im B12, Café, Bar und Restaurant Chur. Und Sie sind natürlich ganz herzlich eingeladen, wenn Sie dort möchten, dabei sein am nächsten Sonntagmorgen um 10 Uhr. Oder so schlossen Sie gemütlich daheim am Radio auf srf1.ch. Am Morgen um 10 Uhr oder in der Wiederholung zu oben am 10 Uhr, im Radio auf srf1. srf1.ch könnt Sie aber auch persönlich hören. Das von heute ist in wenigen Minuten im Internet samt Bilder.
Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.